HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Ante Dios. Vor Gott, dem Allmächtigen, gelobe ich, die Kompetenzen der Exekutive als Interimspräsident von Venezuela zu übernehmen. Wir werden diesen Putsch bekämpfen, der nur dazu dient, ein Marionettenregime zu installieren, das den Interessen der USA und ihrer westlichen Verbündeten dienen soll. Wir müssen diesen Usurpator aus dem Amt entfernen. Wir brauchen sofort eine Übergangsregierung und dann wirklich freie Wahlen.
Ohne das Militär auf deiner Seite hast du nichts in der Hand. Ich erkenne keine neue politische Kraft. Das ist hier immer dasselbe. Sie wissen nicht, was sie tun und haben schlecht geplant.
Soldaten des Vaterlandes, stellt euch auf die Seite des venezolanischen Volkes. Die nächsten Tage werden eine wichtige Prüfung sein.
Ich sehe in dem Ganzen keine Zukunft. Ich erkenne nicht, dass die Opposition irgendetwas Gesundes tut, um die Krise zu beenden.
Hoffentlich gibt es eine friedliche Lösung. Aber ich fürchte, es wird tragisch enden. Ich glaube nicht, dass sich die Herren da oben so leicht ergeben werden. Aber hier muss etwas passieren.
Hier muss etwas passieren. Schon seit Jahren verlassen Venezolaner ihr Land in Scharen, wenn sie denn können. Seit den offensichtlich gefälschten Parlamentswahlen 2015 schon kommt das Land nicht zur Ruhe. Über 3 Millionen Venezolaner sind ins Ausland geflüchtet, denn es herrscht Chaos und Elend. Auch der Vater von Juan Guaido ist nach Spanien ausgewandert, schon unter Chavez, und fährt Taxi auf Teneriffa, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er ist davon überzeugt, dass Spanien seinen Sohn in Venezuela unterstützen wird. Dort gibt es nichts zu kaufen in den Läden, eine rasende Inflation und keine Perspektiven. Jahrzehntelange Misswirtschaft hat aus dem Land ein Armenhaus gemacht. Und das, obwohl Venezuela die größten Erdölvorkommen der Erde hat. Nun hat sich Juan Guaido zum Interimspräsidenten erklärt, weil nach Auffassung der Opposition auch die Präsidentenwahl im Vorjahr manipuliert war und es keinen rechtmäßigen Präsidenten gibt. Aber kampflos wird sich Maduro nicht vertreiben lassen. 2 Präsidenten, ein Elend. Wer hat die Macht in Venezuela? Das wollen wir heute ergründen und auch, warum der Sozialismus des 21. Jahrhunderts, den Hugo Chavez für Venezuela ausgerufen hatte, so kläglich gescheitert ist. HR2 Kultur, der Tag. Schauen wir zunächst auf die aktuelle Situation. Noch sind es ja tatsächlich 2 Präsidenten, die den Anspruch erheben, an der Spitze Venezuelas zu stehen. Zu Maduro halten Russland, China, der Iran und die Türkei. Guaido als Übergangspräsidenten erkennen die USA an, eine Reihe lateinamerikanischer Staaten, Israel und Australien. Die EU hat Maduro ein Ultimatum gestellt, um Neuwahlen anzusetzen. Wenn das nicht erfolgt innerhalb von 8 Tagen, dann werde sie Guaido als Interimspräsidenten anerkennen. Anne-Kathrin Mellmann über die aktuelle Situation in Venezuela, soweit wir überhaupt davon erfahren. Denn was an die Medien gelangt und was nicht, das hat die Regierung dort ziemlich im Griff. Menschen, die unliebsame Informationen weitergeben, müssen befürchten, festgenommen zu werden.
Im Trainingsanzug joggt Venezuelas Machthaber Nicolas Maduro mit Soldaten. Das Video hat er auf Twitter gepostet, um die Einheit mit den Streitkräften zu demonstrieren. Das scheint nötig, weil der politische Gegner den Ungehorsam der Armee fordert. Der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaido hatte seine Anhänger zum Wochenende aufgerufen, den Soldaten den Entwurf eines Amnestiegesetzes zu überreichen. Viele machen mit und ziehen überall im Land zu den Kasernen und übergeben das Papier, das den Soldaten Straffreiheit verspricht, wenn sie sich an die Verfassung halten. Aus Sicht der Opposition kann das nur bedeuten, wenn sie sich von der sozialistischen Regierung abwenden. Allerdings verbrennen einige Soldaten die Zettel. Die Oppositionsstrategie, das Militär zu spalten, weil die Macht Maduros auf dem Rückhalt der Armee basiert, ist bislang nicht aufgegangen. Juan Guaido wandte sich am Sonntag nach dem Kirchgang erneut an die Soldaten. Der Militärattaché der venezolanischen Botschaft in Washington hat sich entschieden, die Verfassung und die Menschenrechte zu respektieren und gesagt, dass er mich anerkennt. Und ich sage dir, Soldat, jetzt ist der Moment gekommen, das Gleiche zu tun. Hab keine Angst. Das ist nicht der Moment für Rückschritte. Heute gebe ich dir einen Befehl. Schieß nicht auf Zivilisten.
No dispares al pueblo de Venezuela.
Überall, wo Guaido auftaucht, jubeln ihm Menschen zu. Das Stimmungsbarometer bewegt sich zwischen Begeisterung, Ablehnung und Frustration. In Caracas wollen viele nicht mit Journalisten reden und wer in ein Mikrofon spricht, nennt oft lieber seinen Namen nicht. In den vergangenen Tagen hat es nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Foro Penal fast 800 Festnahmen gegeben. Auf einem Platz im Zentrum sieht die Mitvierzigerin Mirna Vázquez Kindern beim Spielen zu. Ohne das Militär auf deiner Seite hast du nichts in der Hand. Ich erkenne keine neue politische Kraft. Das ist hier immer dasselbe. Sie wissen nicht, was sie tun und haben schlecht geplant. Christian, ein 30 Jahre alter Rechtsanwalt, meint, in Venezuela werde die Verfassung schon lange nicht mehr respektiert, seit die Regierung das oppositionsdominierte Parlament entmachtete. Was jetzt geschehe, sei die logische Folge. Das Ultimatum des Auslands für Maduro, innerhalb von einer Woche neue Wahlen zu verkünden, ich weiß nicht. Ich fürchte, die Zeit wird nicht reichen. Wir haben ja immer noch dieselben Institutionen wie Wahlrat und oberstes Gericht, die abhängig von der Regierung arbeiten. Unsere Rechte garantieren sie nicht. Im Moment hilft Juan Guaido, der neuen Stimme der Regierungsgegner, die Unterstützung aus dem Ausland. Einige Länder, darunter Deutschland, fordern innerhalb dieser Woche die Ansetzung von Neuwahlen. Andernfalls wollen sie Guaido als Interimspräsidenten anerkennen. Der setzt außerdem auf den Druck der Straße. Für Mittwoch hat er zur Demonstration in Caracas aufgerufen und für Samstag, kurz bevor das Ultimatum abläuft, im ganzen Land. Doch Nicolas Maduro weicht keinen Schritt zurück. Der Chef der sozialistischen Regierung spricht weiterhin von einem versuchten Staatsstreich und ruft das Volk zur Verteidigung der Heimat auf. Auch er kann auf Unterstützung aus dem Ausland zählen. Russland, China, Iran, die Türkei und einige Verbündete in Lateinamerika wie Kuba, Bolivien und Nicaragua stehen zu ihm.
Da sind also einige Mächte, die an Venezuela zerren. Eigentlich könnte man ja denken, ein Land, das so viel Ölvorkommen hat wie Venezuela, das hat damit auch beste Voraussetzungen, um alle am Reichtum profitieren zu lassen. Das Ende der Armut wäre möglich gewesen. Unter Chavez sah es ja auch zunächst so aus, aber sein Sozialismus des 21. Jahrhunderts hat nicht funktioniert. Inzwischen sind die Läden leer, in den Krankenhäusern mangelt es an allem, auch an Medikamenten, und die Ölförderanlagen sind verrottet. Jetzt sind die Menschen ausgehungert, deprimiert und aggressiv. Das Leben ist zum Überlebenskampf geworden. Caracas hat die höchste Mordrate der Welt. Wer kann, verlässt das Land. Hannes Barmann hat das Buch geschrieben, Venezuela, die gescheiterte Revolution. Schönen guten Abend, Herr Barmann.
Guten Abend.
Wenn man auf das Elend schaut, dann fragt man sich, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie konnte es Maduro gelingen, sich so lange an der Macht zu halten?
Frau Renk, das Problem in Venezuela wird in der Öffentlichkeit nach meiner Beobachtung falsch wahrgenommen. Hier handelt es sich nicht um eine zivile Regierung, die in Schwierigkeiten ist, die den einen oder anderen Verbündeten hat, die einen oder anderen Gegner, sondern hier handelt es sich um eine reine Militärdiktatur. Das Militär hat das Land komplett unter Kontrolle. Ich will Ihnen dafür ein paar Beispiele geben. Die Armee führt den Staat. Ministerien, Verwaltung, Zoll, Steuerbehörde, Banken, die Bankenaufsicht, die Devisenbewirtschaftung, die Flughäfen, die Metro von Caracas, Stromversorger und so weiter und so weiter. Mhm. Das heißt, dieses Land wird von den Militärs im Hintergrund komplett kontrolliert. Maduro ist eine, ich will nicht sagen eine Galionsfigur, sondern er hat durchaus eine eigene Macht. Diese Macht basiert vor allen Dingen auf der Zusammenarbeit mit den Kubanern. Maduro selbst ist in Kuba ausgebildet worden, an der Hochschule des ZK der KP Kubas 1986-87, war Perspektivkader der Amerika-Abteilung des ZK und ist von Chavez 2012 gezielt als sein Nachfolger installiert worden, um diese Beziehungen weiter fortzusetzen.
Also Kuba hat seine Hand im Spiel und das Militär hält die Hand auf allem drauf. Nun versucht ja auch Guaido, das Militär für sich zu gewinnen. Welche Chancen hat er denn da?
Das ist reine Lyrik, Frau Renk. Das ist wirklich nichts weiter als der hilflose Versuch einer Opposition, die in den letzten 4 Jahren konsequent in die Ecke gedrückt wurde. Die Wahlen wurden gefälscht. Sobald man auf die Straße ging, um zu protestieren, wurden die Rollkommandos und die Aufstandsbekämpfungstruppen geschickt. Und am Ende hat Maduro es auch noch geschafft, im letzten Jahr die Opposition zu teilen. Also es war bis zu diesem doch überraschenden Schritt, war es eine schier völlig aussichtslose Situation für die Opposition. Der Schritt ist durchaus überraschend, und er hat aber im Kern nichts, aber auch gar nichts, was die Verhältnisse in Venezuela ändern würde.
Nun hört man aber auch, dass das Militär nicht mehr so ganz hinter Maduro steht, weil auch im Militär natürlich viele Menschen darunter leiden, dass sie nichts kaufen können in den Läden, dass ihre Familien hungern müssen. Nicht alle verdienen gut im Militär.
Das kann ich so nicht unterschreiben. Das Militär ist privilegiert bis nach unten. Sie haben eigene Versorgungseinrichtungen, sie bekommen privilegiert Zugang zu Nahrungsmitteln, was die unteren Chargen betrifft. Mhm. Das Offizierskorps und erst recht die Generäle haben ein Dasein im Luxus. Erstens bekommen sie ihre normalen Sold-Summen. Dazu kommen ihre Bezüge, wenn sie staatliche Unternehmen leiten, wenn sie Ministerposten innehaben, Botschafter sind und so weiter. Dazu kommt aber, dass sie die absolut Entscheidenden beim Drogenhandel sind. Denn Venezuela liegt an der Grenze zu Kolumbien, und über Kolumbien kommt das Kokain, was in Venezuela verteilt wird an die Märkte in Europa und in den USA. Damit hat sich das Militär so strafbar gemacht, dass jeder Versuch, sie mit moralischen Kategorien zum Übergang zur Demokratie zu bewegen, völlig am Ziel vorbeigeht.
Und natürlich verdient man da auch nicht schlecht dran am Drogenhandel. Sie schauen ja längst über den Machtkampf zwischen Maduro und Guaido hinaus. Für Sie sind da ganz andere Akteure noch im Spiel, jetzt unabhängig vom Militär. Welchen großen Konflikt sehen Sie denn da, der da ausgetragen wird in Venezuela?
Wir haben seit dem Amtsantritt von Donald Trump ja viel erlebt. Und unter anderem ist kaum beobachtet von außen die Militärdoktrin der USA, des Pentagon, geändert worden. Nach dem Krieg gegen den Terror, der seit 2001 das Leitmotiv war, ist seit 2018 der Kampf der Großmächte ausgerufen worden, das sich natürlich gegen die immer stärker werdenden Chinesen und gegen vor allen Dingen Putins Russland richtet. Und hier muss man sagen, dass Venezuela in der Tat ein Versuchsfeld geworden ist, wo sich dieser Kampf der Großmächte an der Peripherie durchaus entzünden könnte, auf niedrigem Niveau. China hat 70 Milliarden im Feuer an Krediten. Mhm. Russland hat Venezuela komplett ausgerüstet mit Luftabwehr, mit modernen Flugzeugen, Kriegsflugzeugen, mit allem, was dazugehört, und hat darüber hinaus 17 Milliarden an Krediten gegeben, gibt sie weiter. Und diese Kredite werden alle mit dem Öl, aber vor allen Dingen mit dem Öl, was noch gar nicht gefördert ist, besichert. Das heißt, Venezuela ist nicht nur hochverschuldet, kann seine Schulden nicht mehr bezahlen, sondern hat bereits seine künftigen
Förderungen auch verkauft.
Förderungen an Erdöl verpfändet. Und zwar bis weit in die 2020er Jahre hinein.
Also eine aussichtslose Situation eigentlich, und eine Situation, in der sich die Großen dann positionieren. Sollte Maduro an der Macht bleiben, würde er dann versuchen, die Unzufriedenheit im Land zu bekämpfen, die Versorgungslage zu verbessern? Oder was würde er tun, Ihrer Meinung nach?
Nein. Maduro hat erstens kaum Spielräume, weil es gibt praktisch nichts mehr, was er verändern könnte. Der Zustand kann sich nur noch weiter verschlechtern. Diejenigen, die in der Lage sind zu fliehen, das heißt, die auch das Geld haben für die Schleuser, für die Bestechungssummen, für die Militärs auf dem Weg zur Grenze, haben das Land verlassen. Die, die jetzt bleiben, sind diejenigen, die einfach nicht mal mehr diese Mittel haben. Und was bleibt denn übrig? Es ist ein tief gestaffeltes Sicherheitssystem von oben herab, von der Armee über die Nationalgarde, über die Geheimdienste, über die Polizei, über die Anti-Aufstandstruppen bis hin in die Elendsiedlungen, die die Basis ja eigentlich von Maduro darstellen, wo es eben paramilitärische Trupps, die sogenannten Kolektivos gibt, die sehr frühzeitig dafür sorgen, dass dort die Dinge nicht aus dem Ruder laufen.
Venezuela, die gescheiterte Revolution, so heißt das Buch von Hannes Barmann. Herr Barmann, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. HR2 Kultur, der Tag. Wir schauen nach Venezuela. Das ist das Land, in dem mit dem venezolanischen Bolivar bezahlt wird, benannt nach Simon Bolivar, dem Unabhängigkeitskämpfer, der 1783 in Caracas geboren wurde. Heute, bei einer Inflation, die auf die 10 Millionen % zusteuert, wäre er mutmaßlich ungern Namensgeber für das Geld. Seine Vision war ein freies, geeintes Südamerika. Der Kolumbianer Gabriel Garcia Marquez hat einen Roman über ihn geschrieben, Der General in seinem Labyrinth, und die Geschichte klingt erschreckend zeitlos.
Sie waren durch die Straßen gezogen und hatten mit Billigung der Ordnungskräfte die Handwerksbünde gegen ihn aufgewiegelt. Es war Freitag, also Markttag, was das Durcheinander auf der Plaza Mayor begünstigte. Bei Einbruch der Nacht hatte ein ungewohnt heftiger Regen mit Blitz und Donner die Unruhestifter zerstreut. Der Schaden aber blieb. Die Studenten des Colegio de San Bartolomé hatten die Kanzleien des obersten Gerichtshofs gestürmt, sie wollten einen öffentlichen Prozess gegen den General erzwingen und hatten mit Bajonetten sein lebensgroßes Bild, gemalt von einem ehemaligen Fähnrich der Befreiungsarmee, zerfetzt und vom Balkon geworfen. Der von Chicha trunkene Pöbel hatte die Geschäfte auf der Calle Real und die Vorstadtkneipen geplündert, die nicht rechtzeitig geschlossen hatten. Und auf der Plaza Mayor war ein General aus Sägespänekissen füsiliert worden, der auch ohne die blaue Uniformjacke mit den Goldknöpfen von jedermann erkannt wurde. Sie beschuldigten ihn, der heimliche Drahtzieher des militärischen Ungehorsams zu sein, in einem späten Versuch, die Macht zurückzugewinnen, die der Kongress ihm nach 12 Jahren ständiger Ausübung einstimmig entzogen hatte. Sie beschuldigten ihn, die Präsidentschaft auf Lebenszeit anzustreben und als Nachfolger einen europäischen Fürsten einsetzen zu wollen.
Zwei Präsidenten, ein Elend. Wer hat die Macht in Venezuela? So haben wir diesen Tag in HR2 Kultur überschrieben. Noch ist Maduro im Amt, aber auch Juan Guaido ist bereits von etlichen Ländern anerkannter Interimspräsident. Und das quasi aus dem Nichts. Eine bemerkenswerte Laufbahn. Wobei aus dem Nichts natürlich so nicht stimmt, aber eine Blitzkarriere war es schon. Markus Plate stellt uns Juan Guaido vor.
Er hat fast alle überrascht. Juan Guaido, seit Anfang Januar Vorsitzender der Nationalversammlung Venezuelas, des vor 2 Jahren von Machthaber Nicolas Maduro entmachteten, aber weiter tagenden Parlaments Venezuelas. Bis vor kurzem noch ein unbeschriebenes Blatt in der venezolanischen Politik, ist er nun, keine 3 Wochen später, der von vielen ausländischen Regierungen anerkannte Übergangspräsident des südamerikanischen Landes. Die oppositionelle Großdemonstration am Mittwoch nutzte der gerade 35-Jährige, um sich vor Zehntausenden Anhängern als legitimer Staatschef zu proklamieren. Mit Verweis auf die Verfassung falle ihm das als Parlamentschef zu, da das Regime keine demokratische Legitimierung besitze. Heute am 23. Januar 2019 in meiner Funktion als Präsident der Nationalversammlung schwöre ich, als Präsident Venezuelas die Zuständigkeit und Verantwortung der Exekutivgewalt zu übernehmen. Wer ist dieser Juan Guaido? Industrieingenieur, Vater einer Tochter, ehemaliger Studentensprecher und Mitglied der Oppositionspartei Voluntad Popular. Die 2009 von Leopoldo López gegründete Gruppierung, die sich selbst als Mitte-Links definiert, bezog von Anfang an deutlich Position, zunächst gegen Ex-Präsident Hugo Chávez und nach dessen Tod gegen Chávez-Nachfolger Nicolás Maduro. Leopoldo López wurde 2014 verhaftet und steht seit 2017 unter Hausarrest. Juan Guaido gilt als sein Zögling oder, wie er in Venezuela genannt wird, als López Delfin. Anführer aber hatte Venezuelas Opposition schon viele. Warum gerade Guaido nun das sozialistische Regime so sehr herausfordert wie kaum einer vor ihm, erläutert die Journalistin Lisa Lopez.
Juan Guaido hat es geschafft, eine zwischen weit links und weit rechts zersplitterte Opposition zu einen. Dazu folgen ihm neben klassischen bürgerlichen Regierungsgegnern auch immer mehr, die traditionell hinter Hugo Chavez standen und die von seinem Nachfolger Maduro schwer enttäuscht sind. Aber auch wenn Guaido das Gesicht der Opposition ist, wird diese aktuell eher als Kollektiv geführt. Es ist eine neue Qualität des Widerstands gegen Nicolás Maduro. Die Opposition war seit Beginn des sozialistischen Projekts Hugo Chavez sehr bürgerlich geprägt. Die riesigen Armenviertel von Caracas und dem Rest des Landes standen dagegen lange Zeit treu zu Chavez. Und auch Maduro konnte noch einige Zeit auf sie zählen. Juan Guaido, der selbst aus einer Mittelschichtsfamilie stammt, die sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat, reicht den Armen, den Chavisten, die Hand, nimmt ihre Sorgen ernst. Aus dem Protest der Wohlhabenden wird so eine breite und für Maduro äußerst gefährliche Bewegung. Unter uns sind auch Chavisten, die doppelt enttäuscht sind. Denn sie haben einst an Leute geglaubt, die sie betrogen haben, die das Wort Volk nur benutzt haben, um sich selbst die Taschen zu füllen. Heute sind sie mit uns auf der Straße, um zu fordern, dass das Wasser wieder fließt und das Brot wieder auf den Tisch kommt und die Medikamente in die Krankenhäuser. Nicolás Maduro und seine Machtklique sind von den Entwicklungen offensichtlich völlig überrumpelt worden. Dennoch, Guaidos Strategie ist riskant. Sie basiert auf einer schnellen Aufgabe Maduros. Damit sie aber aufgeht, benötigt er die Unterstützung der mächtigen Armee. Die Soldaten und ihre Familien forderte Guaido am Freitag erneut auf, die Verfassung zu respektieren und sich auf die Seite des venezolanischen Volkes zu stellen, das er ebenfalls Familie nennt. Auch er weiß, je länger sich Maduro im Amt halten kann, desto größer wird die Gefahr, dass das Regime dem Shootingstar der venezolanischen Politik doch noch wegen Putschaktivitäten den Prozess macht.
Es ist also alles noch in der Schwebe. Noch ist Maduro da. Das Ultimatum der EU zur schnellen Ansetzung von Neuwahlen hat er als unzulässige Einmischung zurückgewiesen. Ist ein friedlicher Machtwechsel möglich? Darüber spreche ich mit Dr. Peter Birle. Er ist Politikwissenschaftler und Leiter der Forschungsabteilung beim Ibero-Amerikanischen Institut in Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Guaido geht ja ein hohes Risiko ein. Noch hat er die Armee nicht hinter sich, noch erhebt Maduro den Machtanspruch und es sieht auch nicht so aus, als würde der ihn so einfach fallen lassen. Guaido wäre nicht der Erste, der in den letzten Jahren im Kerker landet. Wie gefährlich lebt der Mann gerade?
Ja, er lebt sicherlich nicht ungefährlich, dessen ist er sich auch bewusst, aber er sagt auch in Interviews, er hat keine Angst um sein Leben und das Maduro-Regime wird sich natürlich auch sehr gut überlegen, ob sie wirklich gegen ihn vorgehen, angesichts sowohl der nationalen als auch der internationalen Anerkennung und Unterstützung, die Guaido im Moment erfährt.
Wie steht es um die Legitimität als Übergangspräsident? Er hat ja gesagt, es gäbe keinen rechtmäßigen Präsidenten, also müsse er quasi das übernehmen. Ist das nachvollziehbar?
Also man kann sich der Interpretation, die er da aufgemacht hat, durchaus anschließen. Denn er hat ja gesagt, seit dem 11. Januar hat Venezuela keinen legitimen Präsidenten mehr. Einfach deshalb, weil am 11. Januar theoretisch aus der Perspektive von Maduro seine zweite Amtszeit begonnen hat. Die basiert aber auf Wahlen vom Mai 2018, die sowohl im Großteil der nationalen als auch vieler internationaler Beobachter weder frei noch fair waren. Ein großer Teil der Opposition hat sich daran auch nicht beteiligt. Und deshalb argumentiert jetzt Guaido, seit dem 11. Januar hat Venezuela keinen legitimen Präsident mehr. Und dann ist es Aufgabe des Vorsitzenden des nationalen Parlaments, und das ist nun mal er im Moment, innerhalb eines Monats faire und freie Wahlen zu organisieren.
Die Wiederherstellung der Demokratie, das ist ein Ziel. Wie kann die denn gelingen in einem Land, von dem wir gehört haben, wie sehr es vom Militär beherrscht wird?
Also es sind auf jeden Fall verschiedene Schritte notwendig. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist in der Tat die Frage, wie werden sich die Streitkräfte verhalten, eine ganz zentrale Frage. Der Verteidigungsminister Barreno hat ja vor einigen Tagen noch deutlich gemacht, dass er ganz eng zu Maduro steht. Und wenn sich an dieser Position nichts ändert, dann ist es sehr schwer. Gleichzeitig gibt es durchaus Stimmen aus niederen Rängen der Streitkräfte, die zeigen, dass die Unruhe auch dort sehr groß ist. Es gibt ja Umfragen auch aus den letzten Tagen, wo man da immer vorsichtig sein muss, aber sie zeigen zumindest Stimmungsbilder, dass also 80% der Bevölkerung inzwischen sagen, sie erkennen den Guaido als Übergangspräsidenten an und die Zustimmung zu Maduro sich noch auf etwa 15% beläuft. Und da ist sicherlich auch dann davon auszugehen, dass innerhalb der Streitkräfte inzwischen es sehr viel Bereitschaft dazu gäbe, einen Umschwung mitzumachen. Aber bislang steht zumindest die Führungsspitze noch treu zu Maduro.
Bislang hatte Maduro sein Volk ja auch ziemlich gut im Griff. Es gab Verhaftungen, es gab Schlägertrupps. Wie sieht es denn überhaupt mit der Achtung der Menschenrechte in Venezuela aus, auch mit der Pressefreiheit?
Ja, es sieht nicht besonders rosig aus. Es hat sehr viele Repressionen und zunehmende Repressionen gegeben in den letzten Jahren. Ein Pluspunkt ist sicherlich die Tatsache, dass sich die sozialen Medien nicht so leicht kontrollieren lassen. Was ansonsten die Medienlandschaft angeht, da hat die Regierung Maduro in den letzten Jahren, und das hat schon unter Chavez begonnen, ganze Arbeit geleistet. Die sind weitgehend auf Regierungslinie, aber wie gesagt, durch die Möglichkeiten, die uns heute das Internet bietet, gibt es dann doch immer wieder auch die Chance, unabhängige Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Die Menschenrechtssituation hat sich in den letzten Jahren sehr schlecht entwickelt, aber vor allen Dingen die massive wirtschaftliche, soziale, humanitäre Krise im Land, die ja den allergrößten Teil der Bevölkerung betrifft, das ist das, was den Leuten auf den Nägeln brennt, dass kein Brot in den Läden ist, dass es wirklich an den elementarsten Grundnahrungsmitteln mangelt in einem Land, das so reich ist wie Venezuela.
Aber eben nicht mehr reich, sondern komplett verarmt wegen der Misswirtschaft. Vielen Dank, Peter Birle vom Ibero-Amerikanischen Institut in Berlin. Und damit zurück zu Gabriel Garcia Marquez und seinem Buch über Simon Bolivar, dem General des südamerikanischen Unabhängigkeitskrieges gegen die spanische Krone. Der Roman zählt zwar nicht zum Genre des Diktatorenromans, aber es gibt Parallelen auch zu heute.
An jenem Abend, während Manuel Asens ihm Einzelheiten des stürmischen Tages berichtete, waren die Soldaten des Interimspräsidenten bemüht, eine mit Kohle an das erzbischöfliche Palais geschriebene Parole zu entfernen. Weder geht er, noch stirbt er. Der General seufzte auf. »Es muss schon sehr schlecht um alles bestellt sein«, sagte er, »und schlechter noch um mich, wenn nur eine Straße weiter so etwas geschehen konnte und ich mir weismachen ließ, es sei ein Fest.« Die Wahrheit war, dass selbst seine engsten Freunde nicht glaubten, dass er Abschied nehmen wollte, weder von der Macht noch vom Land. Die Stadt war zu klein und ihre Menschen zu große Topfgucker, um nicht die beiden klaffenden Lücken bei seiner vagen Reiseplanung zu kennen. Er hatte nicht genügend Geld, um mit einem so zahlreichen Gefolge irgendwohin zu gelangen, und er durfte als ehemaliger Präsident der Republik ohne Regierungserlaubnis nicht vor Ablauf eines Jahres das Land verlassen, wobei er nicht einmal listig genug gewesen war, ein Gesuch einzureichen. Der Befehl zu packen, den er derart auffällig gegeben hatte, dass ihn jeder, der wollte, hören konnte, wurde nicht einmal von José Palacios als eindeutiger Beweis angesehen, da der General bei anderen Gelegenheiten sogar so weit gegangen war, ein ganzes Haus leer zu räumen, um den Aufbruch vorzutäuschen, was sich dann jedes Mal als ein geschicktes politisches Manöver erwiesen hatte. Seine Adjutanten spürten, dass die Anzeichen der Entmutigung im vergangenen Jahr überdeutlich geworden waren. Jedoch hatten sie schon in anderen Fällen erlebt, wie er, wenn sie es am wenigsten erwarteten, mit neuem Mut aufwachte und mit mehr Schwung als zuvor den Faden des Lebens wieder aufnahm. José Palacios, der diese unvorhersehbaren Umschwünge stets aus der Nähe verfolgen konnte, sagte es auf seine Weise: »Was mein Herr denkt, weiß nur mein Herr.«
Und damit zurück ins Hier und Jetzt. In Venezuela spitzt sich der Machtkampf zwischen Regierung und Opposition zu. Und wie sich die internationale Gemeinschaft dazu verhält, ist natürlich ungemein wichtig. Klar, dass Russland schon wegen der geografischen Nähe nicht will, dass die USA größeren Einfluss in Venezuela bekommen. Und auch China hält zu Staatschef Nicolas Maduro. Im UN-Sicherheitsrat hat China gemeinsam mit Russland eine Erklärung zur Unterstützung des selbsternannten venezolanischen Interimspräsidenten Guaido blockiert. China ist größter Kreditgeber Venezuelas und hat in großem Stil in das Land investiert. Es nutzt Venezuela strategisch, um seinen Einfluss in Lateinamerika auszuweiten. Außerdem dient Venezuela als Lieferant für dringend benötigte Rohstoffe. Axel Dorloff berichtet aus Peking.
Eine ganze Seite widmet das chinesische Parteiblatt Global Times heute dem Thema Venezuela. Die Überschrift eines der Kommentare lautet: Nur das Volk selbst kann die Probleme in Venezuela lösen. Genau so hatte es zuvor auch Hua Chunying formuliert, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. Die inneren Angelegenheiten müssen und können nur vom venezolanischen Volk selbst bestimmt werden. China ist gegen jegliche Einmischung von außen in die inneren Angelegenheiten Venezuelas, besonders gegen eine militärische Einmischung. China wird die Anstrengungen der venezolanischen Regierung unterstützen und damit auch die nationale Souveränität des Landes, seine Unabhängigkeit und Stabilität. Diese Haltung hat China im UN-Sicherheitsrat bereits bekräftigt. Gemeinsam mit Russland haben die Chinesen eine Erklärung zur Unterstützung der selbsternannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaido blockiert. Zur Begründung sagte der chinesische UN-Botschafter in New York, Ma Zhaoxu: China war schon immer gegen das Prinzip der Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. Und deshalb sind wir auch gegen die Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas. Die Vorkommnisse dort sind innere Angelegenheiten. Sie stellen keine Bedrohung der internationalen Sicherheit oder des internationalen Friedens dar. Das Thema steht auch nicht auf der Agenda des UN-Sicherheitsrates und es gehört da auch nicht hin. Unter Staatschef Hugo Chavez, dem 2013 verstorbenen Vorgänger Maduros, begann das besondere Verhältnis zwischen Venezuela und China. Der sozialistische Präsident zeigte sich als Bewunderer von Chinas Revolutionsführer und Staatsgründer Mao Zedong. Unter Chavez erhielt Venezuela chinesische Kredite. Im Gegenzug gab es für China Öl aus Venezuela oder auch andere Rohstoffvorkommen wie Coltan, das für die Produktion von Smartphones benötigt wird. China gilt seitdem als größter Gläubiger Venezuelas. Experten schätzen die Höhe der chinesischen Kredite an Venezuela allein in den letzten 10 Jahren auf über 60 Milliarden Dollar. Vieles davon wurde mit Öl- und Rohstofflieferungen bedient. Rund 20 Milliarden Dollar seien aber noch fällig, schreibt das chinesische Finanzmagazin Caixin. Und mit Venezuela ging es immer weiter bergab. Erst im September war Staatschef Maduro wieder in Peking, um für weitere Milliardenkredite zu werben. Aber bei aller Loyalität, China gilt als pragmatisch. Es ist kein Geheimnis, dass es bereits 2017 in Peking ein Treffen mit der venezolanischen Opposition gab. Thema dabei war auch, an welche Vereinbarungen und Kreditverträge Chinas mit der Maduro-Regierung sich die Opposition denn halten würde, im Fall der Fälle.
Also der größte Kreditgeber Venezuelas zeigt sich durchaus flexibel, wenn es um den Präsidenten des Landes geht, lehnt eine Einmischung aber ab, zumindest eine offensichtliche. Der amerikanische Präsident, der sich mit seiner America First-Doktrin ja auch von Interventionen in weit entfernten Ländern verabschieden wollte, scheint im Falle Venezuelas eine Ausnahme machen zu wollen. Kaum hatte Juan Guaido seine Interimspräsidentschaft ausgerufen, da hat Donald Trump auch schon seine Anerkennung des neuen Mannes in Caracas getwittert. Jan Bösche, unser Korrespondent in den USA. Bei der Geschwindigkeit gab es die Vermutung, dass Guaido sich schon vorher in den USA rückversichert hatte, dass er sein Vorgehen mit den USA abgestimmt hat. Ist davon auszugehen?
Es gibt nicht unbedingt Belege dafür, dass es da eine direkte Kommunikation gegeben hat, aber alles spricht dafür, dass Guaido auf jeden Fall nach Norden geschaut hat bei seinen Aktionen und die Trump-Regierung alles dafür getan hat, um ihn zu ermutigen. Es gab einen Auftritt von Vizepräsident Pence wenige Tage vorher, wo er die Venezolaner ermutigte und noch einmal die amerikanische Haltung klar machte, dass die Nationalversammlung, deren Präsident Guaido ja ist, die einzig wirklich legitime Vertretung der Venezolaner ist. Wir dürfen auch Marco Rubio nicht vergessen, Senator mit kubanischen Wurzeln, der von Anfang an in der Trump-Regierung dafür sich stark gemacht hat, dass man Venezuela, den Präsidenten Maduro, ziemlich kritisch im Auge hat und auch da sich hinter Guaido stellt. Also auch wenn es da möglicherweise nicht da ein direktes Telefonat gegeben hat, waren doch alle Anzeichen aus dem Norden, aus den USA dafür, diesen Weg zu gehen.
Wir haben vorhin schon gehört, dass es da noch eine große Ebene gibt, also neben dem Kampf zwischen Maduro und der Opposition auch noch den Kampf zwischen Russland, China und den USA. Welche Interessen verfolgen denn die USA mit ihrer Unterstützung von Guaido?
Ja, das ist eine interessante Frage, die hier in den vergangenen Tagen häufiger gestellt wurde, denn die amerikanische Außenpolitik unter Präsident Trump war ja eigentlich von America First geprägt, also dieser Idee, dass man sich um sich selber kümmert und sich nicht in die Belange anderer Länder einmischt, und nun in Venezuela eher der klassische Angang, also vorher eine diplomatische Rückversicherung mit den Nachbarländern, dann die Suche, eine gemeinsame Suche nach einem gemeinsamen Weg und dann ein sehr abgestimmtes Vorgehen. So kennt man das eigentlich nicht von der Trump-Regierung. Und die Frage war natürlich, was ist hier los? Und die Antwort, die John Bolton zum Beispiel gegeben hat, der Sicherheitsberater von Donald Trump, war, das ist unsere Hemisphäre, das ist unser Einflussbereich hier, das findet direkt um die Ecke statt und deswegen habe man dort ein größeres Interesse als in anderen Weltregionen.
Welche Rolle spielt denn das Öl? Das Öl, das möglicherweise in die Hände von Russland oder China gelangen könnte oder schon gelangt ist. In den USA stehen ja die einzigen Raffinerien, die aus Venezuelas Schweröl Benzin machen können. Von dort muss Venezuela ja auch importieren.
Ja, das ist ein interessanter Fakt, weil man könnte natürlich auch andersrum fragen, wenn die Trump-Regierung so kritisch gegenüber der bisherigen venezolanischen Regierung ist, warum hat sie diese Einnahmemöglichkeit nicht schon früher abgedreht, nicht schon früher auf diese Weise Druck gemacht? Aber das ist eben halt möglicherweise das Wechselverhältnis. Sie haben es erwähnt, die Raffinerien hier, die auf venezolanisches Öl angewiesen sind, venezolanisches Ölunternehmen hier, was ein wichtiger Marktplayer ist. Aber der Einfluss schwindet, wenn man sich die Zahlen anguckt. Die Importe aus Venezuela sind zurückgegangen in den vergangenen Jahren. Das hat unterschiedliche Gründe. Einer ist, dass die venezolanische Ölindustrie weniger in der Lage ist zu liefern. Zum anderen aber die USA selber mehr produzieren. Insofern ist man weniger darauf angewiesen auf dieses Öl. Also das ist möglicherweise eine Erklärung, warum die Trump-Regierung jetzt mit dem Gedanken spielt, auch an dieser Stelle die Daumenschrauben noch ein bisschen härter anzudrehen.
Venezuela ist ja inzwischen ein Land der Massenflucht. Schon rund 10% der Bevölkerung ist in die Nachbarstaaten geflohen oder auch nach Spanien, klar wegen der Sprache auch. Die Migration erhöht auch den Druck auf Amerikas Südgrenze. Ist das auch eine Motivation für Trump, da einzugreifen?
Das ist sicherlich auch ein Grund, die über 3 Millionen Venezolaner, die das Land bereits verlassen haben. Einige von ihnen sind auch direkt in die USA gekommen, besonders die, die es sich leisten konnten. Ansonsten leiden natürlich eher die Nachbarländer darunter. Und das ist möglicherweise auch eine Erklärung, warum in diesem Fall die USA mit den lateinamerikanischen Nachbarländern dort an einem Strang ziehen, was Venezuela angeht. Ein Fakt, der gerne vergessen wird von Kritikern der USA, die hier natürlich wieder den Eindruck haben, dass die USA hier alte Sünden wiederholen, die sie in dieser Region in den vergangenen Jahrzehnten zuhauf angesammelt haben. Aber dieses Flüchtlingsproblem ist ein Problem für die Region, eher als für die USA. Aber wir kennen Donald Trumps Haltung, was Einwanderung angeht. Insofern ist das auch ein Thema, wo sie hier in Washington auf jeden Fall ein Auge drauf haben.
Eine militärische Option dürfte ja nicht in Frage kommen, um Druck zu machen, auch weil Russland Venezuela bestens ausgerüstet hat mit Waffen, wie wir gehört haben. Was haben die USA denn in der Hand?
Das ist die große Frage, auf die es von der Trump-Regierung bisher noch keine klare Antwort gibt. Donald Trump hat ja immer gesagt, alle Möglichkeiten sind auf dem Tisch und hat ausdrücklich auch militärische Optionen nicht ausgeschlossen. Andererseits sagen Regierungsvertreter, dass man hofft, auf die gesamte Klaviatur ausspielen zu können. Also wir haben schon über Sanktionen gesprochen, wir haben schon darüber gesprochen, dass man zum Beispiel Konten von venezolanischen Führungskräften einfrieren kann und auf diese Weise Druck auszuüben. Das ist die Regierung. Aber am Ende wird es zum Schwur kommen, falls sich Maduro doch durchsetzt in diesem Kampf und die Dinge nicht so sich entwickeln, wie die USA sich es erhoffen. Wie weit werden sie gehen, Guaido zu unterstützen? Wird es am Ende vielleicht doch zu einem Militäreinsatz kommen, mit allen den Problemen, die das Ganze dann mit sich bringen könnte?
Die USA und ihre Unterstützung für Venezuela. Ganz herzlichen Dank, Jan Bösche in Washington. Zwei Präsidenten, ein Elend. Wer hat die Macht in Venezuela? HR2 Kultur der Tag. Der Abschied von der Macht, das ist eine schwierige Angelegenheit. Das wird auch deutlich in Gabriel Garcia Marquez' Roman Der General in seinem Labyrinth.
In wenigen Tagen sollte sich der verfassungsgebende Kongress versammeln, um den Präsidenten der Republik zu wählen und eine neue Verfassung zu verabschieden. ein später Versuch, den goldenen Traum von der kontinentalen Einheit zu retten. Peru, in der Hand einer rückschrittlichen Aristokratie, schien endgültig verloren. General Andrés de Santa Cruz hatte Bolivien an der Kandare und ging seinen eigenen Weg. Venezuela hatte eben unter der Herrschaft von General José Antonio Páez seine Autonomie erklärt. General Juan José Flores, Generalpräfekt des Südens, hatte Guayaquil und Quito zusammengeführt, um die unabhängige Republik Ecuador zu gründen. Die Republik Kolumbien, erste Keimzelle eines unermesslich großen und einigen Vaterlands, blieb auf das ehemalige Vizekönigtum von Neugranada reduziert. 16 Millionen Amerikaner, kaum ins freie Leben entlassen, waren der Willkür ihrer örtlichen Caudillos ausgeliefert. Kurz, schloss der General, alles, was wir mit den Händen aufgebaut haben, bringen die anderen mit den Füßen durcheinander. Das ist der Hohn des Schicksals, sagte Marschall Sucre. Es sieht so aus, als hätten wir das Ideal der Unabhängigkeit so tief eingepflanzt, dass diese Völker jetzt versuchen, auch voneinander unabhängig zu werden.
Venezuela, das ist auch das Land der Schönheitsköniginnen. Schon 6-mal hat eine Venezolanerin den Titel Miss World geholt. Aber auch dies ist zu einem unrühmlichen Kapitel geworden. Die Wettbewerbe gingen einher mit einem Sumpf aus Korruption, sexuellem Missbrauch und politischen Verstrickungen. Nicht einmal die Schönheit ist noch schön im heruntergewirtschafteten Venezuela. Und echt war sie in vielen Fällen sowieso schon lange nicht mehr. Ein Accessoire hat in Venezuela einen unglaublichen Aufschwung erfahren in der letzten Zeit. Es ist die Männertasche. Denn wer die Unmengen an Geldscheinen transportieren möchte, die man zum Bezahlen braucht, wegen der rasenden Inflation, der kommt ohne Tasche nicht aus. Kaufen kann man aber auch mit Tasche kaum etwas. Es gibt kaum Waren. Was Venezuela erlebt, ist die schlimmste wirtschaftliche Krise, die es jemals in Friedenszeiten in einer Volkswirtschaft gab. Ann-Kathrin Mellmann über das arme, reiche Land Venezuela, das die Verantwortung für die Verarmung außerhalb des Landes sieht.
Für die Sozialisten ist ganz klar, wer Schuld an der Misere hat. Ultrarechte Imperialisten führten einen Wirtschaftskrieg gegen Venezuela. Der 2013 verstorbene Präsident Hugo Chávez prägte den Begriff.
Me han declarado la guerra económica, pues me declaro en guerra económica.
Chávez Nachfolger Nicolás Maduro schwört immer noch, den Wirtschaftskrieg zu beenden und verspricht Wohlstand und Wachstum.
Juro, me dedicaré única y exclusivamente a derrotar la guerra económica y a darle prosperidad, felicidad económica al pueblo de Venezuela. Lo juro.
Aber in dem Land mit den größten Ölreserven der Welt leben mehr als 80% der Menschen in Armut. Tendenz steigend. Viele hungern, sterben an behandelbaren Krankheiten, weil die staatliche Gesundheitsversorgung zusammengebrochen ist. Der Mindestlohn reicht nicht mehr für einen Einkauf im Supermarkt. Stromausfälle sind an der Tagesordnung, Leitungswasser ist knapp und sogar Benzin. Ein Wirtschaftskrieg, wenn es ihnen gäbe, hätte die Regierung längst gewinnen können, sind sich venezolanische Ökonomen einig. Stattdessen verschlimmerte die Wirtschaftspolitik die Lage. In der Hyperinflation ließ der per Dekret regierende Präsident Maduro 5 Nullen streichen und neue Geldscheine drucken. Ein Fehler, meint Ökonom Victor Alvarez. Venezuela müsse stattdessen seine Grundprobleme lösen. 2008 hat die Regierung schon einmal 3 Nullen gestrichen. Der Effekt verpuffte schnell, weil die Staatsausgaben extrem hoch blieben und die Zentralbank einfach wieder Geld nachdruckte, um die Löcher im Haushalt zu stopfen. Außerdem ist unsere staatliche Ölförderung, PDVSA, weiterhin dazu gezwungen, ihre Deviseneinnahmen zu einem extrem niedrigen Umtauschkurs zu verkaufen. Deshalb hat PDVSA kein Geld für seine eigenen Ausgaben und verschuldet sich immer mehr. Der Goldesel PDVSA ist schwer krank. Als die Sozialisten 1998 mit Präsident Chávez an die Macht kamen, förderte der Konzern noch mehr als 3 Millionen Barrel Öl am Tag. Die Regierung gab das Geld mit vollen Händen für Sozialprogramme oder befreundete Staaten aus, aber für Investitionen hatte sie nichts übrig. Die Anlagen verrotteten. Die Fördermenge beträgt heute höchstens noch ein Drittel. Milliarden sind in dem Konzern durch Korruption verschwunden. Der Todesstoß waren die gesunkenen Einnahmen durch den Ölpreisverfall. Die Probleme wären lösbar gewesen, wenn die Regierung PDVSA nicht politisiert und militarisiert hätte, schimpft der Ökonom Luis Oliveros. Durch den Einbruch der Förderung sind viele Fachkräfte weggegangen. Die gesamte Führung wurde entlassen und durch Militärs ersetzt. Die haben aber keine Ahnung von dem Geschäft. Die Fördermenge ist um nochmals 350.000 Barrel täglich gesunken. So wird es weitergehen. Das sind Zahlen, die den Zusammenbruch illustrieren. Das Öl ist Segen und Fluch zugleich. Durch die extreme Abhängigkeit davon hat es Venezuela seit jeher versäumt, das Land zu industrialisieren und die Landwirtschaft zu fördern. Zu einfach war der Import von Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs. Ein absurdes Devisentauschsystem ruinierte die Wirtschaft und machte Systemtreue zu Millionären. Enteignungen und Preiskontrollen trieben Unternehmer in die Flucht. Venezuela produziert heute nichts mehr außer Öl. Und davon zu wenig.
Ein Land, das nichts mehr produziert, wie soll das wieder auf die Beine kommen? Stefan Reit, Leiter des Teams Lateinamerika der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ein Verfallsprozess, der sich über Jahrzehnte entwickelt hat, der braucht lange, um gestoppt zu werden und noch länger, um dann ins Gegenteil gewandelt zu werden. Aber ein neuer Präsident, der braucht ja schnell Erfolge. Wie schnell, schätzen Sie, könnte Venezuela wieder auf die Füße kommen?
Na, es würde sicherlich lange dauern, aber was jetzt als allererstes notwendig ist, ist eine humanitäre Hilfe, die das aktuelle Regime nicht zulässt. Es geht ganz konkret um Lebensmittel, um Nahrungsmittel, um Medikamente, um die Dinge des täglichen Bedarfs und das ist, glaube ich, das, was an erster Stelle stehen muss.
Sie stehen ja in ständigem Kontakt mit Ihren Leuten im Büro in Caracas. Was hören Sie von dort über die Versorgungslage?
Das kommt auf die Stadtviertel an, in denen man sich bewegt. Also es gibt Stadtviertel, in denen immer noch Wasser- und Stromversorgung vorhanden ist. Man bekommt auch noch Lebensmittel, aber sobald man das Stadtzentrum verlässt und vor allen Dingen dann in den äußeren Vierteln, wird es extrem schwierig und auch auf dem Land dort wirklich eine große Knappheit an allem, was das tägliche Leben benötigt.
Sie haben sich ja entschlossen, alle Interviews aus Berlin zu geben und nicht von Ihrem Büro in Caracas aus. Warum?
Naja, weil es in der jetzigen angespannten Situation einfach geraten ist, dass die Leute, die vor Ort in Venezuela sind, sich nicht öffentlich äußern. Die Situation ist angespannt. Wir wissen nicht, was diese Woche noch passiert. Es sind Großdemonstrationen angekündigt und es ist von daher sinnvoller, dass wir uns von außen informieren.
Das heißt, wer sich äußert, wer beschreibt, wie die Lage tatsächlich ist, der läuft Gefahr, womöglich festgenommen zu werden?
Das kann durchaus eine Konsequenz sein. Die politische Repression ist extrem hoch. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Wir haben es bei den Demonstrationen gesehen, wo Leute festgenommen worden sind. Es trifft normalerweise nicht die Internationalen, aber man weiß ja nicht, was so ein angeschlagenes Regime tun kann.
Maduro hätte sicher genügend Macht, um Guaido direkt festnehmen zu lassen. Die Justizministerin ist da auch schon sehr deutlich geworden und hat von einer reservierten Zelle gesprochen. Worauf deutet es denn hin, dass Maduro das nicht getan hat bis jetzt?
Naja, das deutet natürlich auf die Unterstützung hin, die der legitime Interimspräsident hat. Er hat internationale, breite internationale Unterstützung aus Lateinamerika, aus den USA, Kanada, die Europäische Union hat sich inzwischen klar positioniert und er hat auch ganz klar die Unterstützung der Straße. Es gibt interne Erhebungen, man muss immer dann nachfragen, naja, wie valide sind die, aber man kann davon ausgehen, dass 60, 70 bis 80% der Leute hinter ihm stehen.
Hannes Barmann hat uns vorhin gesagt, wir hätten es hier mit einer Stellvertreter-Auseinandersetzung zu tun zwischen Russland, China und den USA. Wie könnte das denn ausgehen für das Land? Erhoffen Sie sich da Verbesserungen?
Für Venezuela jetzt konkret, es ist so, dass es natürlich internationale Akteure haben Interessen in Venezuela und das ist in den Beiträgen vorher auch schon angeklungen. Es ist vor allen Dingen China, was dort große Kredite gegeben hat, aber auch Russland. Das sind Kredite, die in Ölförderung zurückgezahlt werden. Die haben Interesse auch am Status quo, unterstützen deswegen das Regime. Aber auf der anderen Seite stehen eben die freiheitlichen Demokratien, die eben eine Rückkehr Venezuelas zur Demokratie fordern.
Nicht alle sind arm in Venezuela. Es gibt einige, die sich enorm bereichert haben. Schätzungen zufolge soll unter Chavez und Maduro ein zweistelliger Milliardenbetrag veruntreut worden sein. Gibt es Möglichkeiten, wenigstens an Teile dieses Geldes nochmal ranzukommen und Leute auch zur Rechenschaft zu ziehen?
Naja, die Versuche werden sicherlich gemacht. Es wurden ja auch schon Sanktionen verhängt, es wurden Konten eingefroren, das sind Konten von Angehörigen des inneren Regierungszirkels, Maduro, die Familie, die Generäle, die dort in den Positionen sitzen. Das ist schon passiert, wird natürlich auch weiter verfolgt, aber man wird natürlich nicht alles zurückholen können, das ist klar.
Nun wollte Chavez ja den Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Er wollte die Armut beenden. Das ist offensichtlich nicht gelungen. Passen Öl und Sozialismus nicht zusammen? Wie sehen Sie das?
Naja, Sozialismus funktioniert eben nicht, indem man sozusagen die einzig große Ressource, die das Land hat, nutzt, solange die Weltmarktpreise hoch sind und das Ganze dann in einer Art Klientelsystem unter den eigenen Anhängern verteilt und, wie Sie selbst richtig gesagt haben, sich dann der innere Zirkel der Macht bereichert, während der Rest der Bevölkerung in Armut und ja, in bitterer Armut leben muss.
Wenn Venezuela nun kippt, was ist dann mit den anderen südamerikanischen Staaten, die noch auf den Sozialismus setzen? Was ist zum Beispiel mit Nicaragua? Da dürfte ja jetzt auch einigen die Flatter gehen.
Ja, Nicaragua ist natürlich jetzt in der internationalen Wahrnehmung vollkommen ein Windschatten von Venezuela. Die Situation ist ähnlich. Es gibt auch eine Diktatur von Ortega. Die Opposition wird unterdrückt. Venezuela hat in den guten Zeiten, als das Ölgeld noch da war, genau diese Regierung gestützt. Das gleiche gilt für Kuba, wo Venezuela als Finanzier eingetreten ist. Ich glaube, dass auch die Regierungen in Nicaragua und Kuba sich die Situation genau anschauen werden.
Wir haben ja auch die Frage gestellt, ob eine friedliche Revolution, ob ein friedlicher Machtwechsel in Venezuela überhaupt möglich ist. Nach Ihrer Erfahrung, würden Sie sagen, das kann noch gut ausgehen oder wird doch noch eine Art Bürgerkrieg entstehen?
Naja, ich glaube, wir als Deutsche, wenn wir jetzt in diesem Jahr 30 Jahre friedliche Revolution feiern, sollten doch da optimistisch sein. Natürlich gibt es noch Fenster, dass das Ganze friedlich ausgehen kann. Es wird eben jetzt hinter den Kulissen verhandelt, da werden Gespräche geführt. Beide Seiten versuchen natürlich auch, das Militär auf die eigene Seite zu ziehen, dass die Mehrheit der Bevölkerung hinter dem legitimen Interimspräsidenten steht, ist klar. Die Frage ist, ob auch das Regime Maduro noch zur Vernunft kommt und darauf verzichtet, Waffen einzusetzen.
Und Maduro müsste dann das Land verlassen im Zweifelsfall.
Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die sich da noch eröffnet, ja.
Wenn er denn am Leben bleiben will. HR2 Kultur der Tag. Ganz herzlichen Dank, Herr Reit, für diese Einblicke nach Südamerika. Zwei Präsidenten, ein Elend. Wer hat die Macht in Venezuela? Das wird sich, wie wir gehört haben, nicht so schnell entscheiden. Und bis sich die Situation für die Menschen tatsächlich verbessert haben wird, kann es Jahre dauern. Die Sendung können Sie wie gewohnt als Podcast abrufen unter hr2.de oder in der ARD Audio-App. Oder Sie hören die Wiederholung auf hr-info ab 22:05 Uhr. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.